Recht herzlich willkommen zur dritten Ausgabe unseres Podcasts zu Game of Thrones von Wann und Wo und Voller Tee. Und wir begrüßen hier wieder, oder darf wieder begrüßen, den Harald König von Wann und Wo.
Ja, hallo zusammen, freut mich, dass wir wieder da sind und für eine neue Folgenbesprechung mit uns bereit sind.
Genau. Und wir sind natürlich gleich wieder rockig hineingestartet mit Crash Karma, mit dem Cover. Game of Thrones gibt es ja in Österreich zu sehen bei Sky und Sky X exklusiv. Harry, und wir müssen jetzt gleich über die Schlacht von Winterfell, die epische, reden. Also es hat ja alles sehr düster und eigentlich ziemlich wortlos angefangen, das Ganze.
Ja, so am Anfang, sag mal die ersten 10 Minuten, vielleicht waren es nur 5, da ist nicht allzu viel geredet worden, was passiert in der Burg, wie sich langsam alle auf die Schlacht vorbereiten. Es gibt wieder Aufnahmen von außen, wie die Armeen schon in Stellung kommt. Es wird kein Wort geredet, es wird nur sehr wenig geredet. Es gibt kaum Musik, es gibt nur kleine Sounddesign-Spielerei. Man hört zwischendurch kleine Pulsrasen. Also ich muss sagen, das Sounddesign war überhaupt der Hammer. Das hat extrem viel losgemacht bei der Folge. Aber ja, es fängt sehr langsam an. Wie du hast gesagt, das ist sehr düster.
Und man muss ja dazu sagen, weil du sagst, alles so wie es inszeniert war, darum hat man es ja im Netz, oder bevor wir da in die Details gehen, aber auch sehr kontroversiell diskutiert, weil es ja immer ein aufgemacht war, ja wie ein Hollywood-Blockbuster.
Ja, absolut. Ich muss auch sagen, in den 82 Minuten, wo die Episode gegangen ist, wir haben zwischendurch mal auf Pause schalten müssen, zumindest mal ein bisschen Luft holen. Inszenatorisch ein Hammer. Bilder, denke ich, wie man sie ja im Kino nur selten sieht eigentlich. Denke auch, dass die Folge super in den Kinosaal reingepasst hat. Ich habe im Internet gelesen, oder beziehungsweise es ist im Internet heftig diskutiert, die Bildqualität, dass es extrem dunkel war und dass viele Leute eigentlich gar nicht mitkriegt haben, was ist da passiert.
Ich meine, also ohne OLED oder QLED? Oder, es gibt natürlich auch noch andere Marken, die wahrscheinlich super Fernseher anbieten, aber ja, schwieriger.
Aber da wird es dann eher schwieriger. Ja. Also, ich habe bei vielen erklärt, es war teilweise so schlimm, dass sie nur noch ein dunkler Brei, ein dunkler Matsch auf dem Bild gesehen haben und eigentlich nur noch den Ton gehört haben, was im Hintergrund passiert. Ja, also die Folge hat, heißt die lange Nacht. Ich meine, ja, es hat in der Nacht gespielt, für den man der absolute Verständnis sorgen. Aber ja, so viele Gehörer, wo enttäuscht waren von der Bildqualität und dass sie halt nicht wirklich gesehen haben, was passiert. Muss sagen, bei mir daheim ist gut gegangen. Ich habe so weit keine Probleme gehabt mit einem 4K-Fernseher von Sony, wenn ich das mal kurz zeigen darf. da war das kein Problem, aber ich habe, wie gesagt, viele Kommentare gelesen, wo fühlt sich extrem gut aufgeregt haben. Und ja, es war sehr dunkel, sehr düster.
Da können wir gleich, wenn wir bei den Szenen sind, eigentlich auf die ersten zwei Szenen eingehen. Und zwar, das ist eigentlich die erste, wo die Melisandre, die Zauberin im Prinzip, oder die rote Priesterin in Erscheinung tritt, ist ja der erste wirkliche Gänsehautmoment irgendwo.
Sagt ihnen, sie sollen ihre Schwerter heben.
Levano Arag Shafti.
Aexius Onio, Aos onius ilon miscas. Aexios onio ilon misas. Cesurus ut pantis. Sobrie issa sis in notulidus.
Von höherer Position auf die Szenerie habe ich schon. Man sieht, wie der Schwacki lauter kleine, tausende Lichtpunkte losstürmen. Und dann
nur die Feuerbälle über Jana am
genau,
Anfang, oder?
Genau, man dachte, wie ein Meteoritenschauer eigentlich. Das war auch extrem geil dargestellt. Dann sieht man halt, wie die kleinen Leuchtpünktle da in die Dunkelheit durchrennen und immer weniger werden. Also die Vorstellung, okay, da sind jetzt da die untoten Armeen. Warum sie das gemacht haben, ich habe keine Ahnung, es wäre viel gescheiter gewesen, wenn die Reiter bei Winterfell blieben wären und dort eine Verteidigung gemacht hätten und auf den Sturm von den Untoten gewartet hätten. Aber ja, so war halt innerhalb von ein paar Sekunden war das Thraki Armee komplett ausgelöscht. Ein paar schaffen es, man sieht halt in der nächsten Szene, wie ein paar schockiert zurückrennen. Aber ja, das hätten jetzt immer so der ganze Thraki Horde in ein paar Sekunden auslöschen. Das war nicht unbedingt schlau.
Es war es vielleicht auch einfach ein bisschen der Szene geschuldet, weil ich meine, eins muss man sagen, die Szene wird einem im Kopf bleiben, oder? Auch wenn sie unlogisch ist.
Bis in alle Ewigkeiten. Also es hat viele, viele Szenen und Bilder gehabt, die mir bis in alle Ewigkeiten im Kopf blieben. Auch wenn ich ein bisschen vorgegriffen habe, es hat ja eine Szene gehabt, wo die Drachen aus der Wolkendecke ausbrechen und sich über der Wolken bekämpfen. Das war ja das Fantasy-Bild eigentlich, wenn man so will. Hab da gestern ein bisschen nachgelesen, es erinnert auch ein bisschen an Tanz der Drachen aus vorherigen Zeiten für ein Lied und Eisenfeuer. Ich finde, dass sie mit der Inszenierung und dem Audiodesign viel über erzählerische Schwächen hinweg getäuscht haben, wenn man das so sagen will.
Es ist schon so, wenn wir die Szene kurz bleiben und auf Trophäe gehen, genauso mit dem Ghost wieder, mit dem Schattenwolf, der taucht auf, rennt mit vor und
war nicht mehr gesehen, stürmt mit dem Dothraki da Richtung die anderen, kurzer Auftritt, das war 2-3 Sekunden, wo man gesehen hat, dann war es wieder vorbei, taucht noch in der restlichen Folge nicht mehr auf, wenn ich es richtig im Kopf habe, habe ich gar nicht gefunden. Wenn wir schon über Full Spoiler geredet haben, in der Episodenvorschau für Folge 4, der Ghost hat überlebt und der Rhaegal der Drache hat überlebt. Wer jetzt nicht mehr zuhört oder wem das zu viel Information ist, es wird auf jeden Fall so weitergehen. Seid gewarnt.
Dann reden wir gerade über den Rhaegal und über den Drachenkampf, wenn wir da gerade sind, oder? Eigentlich, sie sind ja. Und das war ja in irgendeiner anderen Episode davor schon. Sie gehen ja meistens von ihren Plänen, die sie haben, oder diese irgendwelche Strategien, die sie aufstellen, gehen sie immer ab.
Sie verwerfen alles komplett. Ich habe im Internet auch schon auch gelesen, das liegt an dem Schneesturm, der da daherkommen ist, aber da waren sie eigentlich schon mit der Drachen unterwegs. Man sieht ja in einer Szene, wie sie am Waldrand entlang fliegen, wo drunter die ganzen weißen Wanderer stand. Ich habe nicht verstanden, warum sie dort nicht einfach mit dem Feuer drüber gefahren sind. Ich weiß auch nicht, ob Drachenfeuer der Weißen Wanderer jetzt was da hat. Im Nachkönig hat es ja nichts da.
Ja, im Nachkönig nicht, aber der Weißen Wanderer
ist. Aber der Weißen Wanderer ist.
War ja eigentlich auch schon in der vorigen Staffel, oder? Wo die Danny mit den John befreit hat und die Gruppe, wo sie den Nightwalker geholt haben zum Cersei, zum Zorger. Da sind sie auch reingefahren mit dem Feuer.
Das stimmt, aber da waren die Weißen Wanderer auf. Also Da hat sie immer nur die Untoten verbrennt, die Weißen Wanderer sind die Runde um den Nachkönig gestanden.
Ach so, ja.
Da ist eigentlich auch gar nicht durch Drachenfeuer zu Fall gekommen. Aber ja, ich habe nicht verstanden, warum sie nicht einfach mal probiert haben. Klar haben die, wie man in der Folge, die du jetzt angesprochen hast, schon gesehen hat, sie haben ihre Speere, mit denen sie die Drachen vom Himmel holen können. Aber es hat keiner den Anschein gemacht, dass er das tut. Und wie man ja in der vorigen Staffel auch erfahren hat, wenn einer von der Weißen Wanderer getötet worden wird, sterben zumindest die er erweckt hat. Also sie hätten schon mal einen Haufen für den Untoten erledigen können durch das. Strategie war da genau gar keine oder nur wenig erkennbar. Mhm.
Luftkampf der Drachen, für die ausreichend oder hättest du noch mehr gewünscht?
Spektakulär, muss ich sagen. Es hat eine Szene gegeben, wo der Viserion von unten den Angriff gestartet hat. Ich habe mir vorgekommen, wie ein Haiangriff, die griffen ja immer von unten an. Im Close-Up der riesen Drachenscheitel mit dem blauen Flammen raus und der trifft die Danny fast schon auf den Drache. Mhm. Also das war wirklich spektakulär gemacht. Wie ich auch gesehen habe, das Bild über der Wolken, das hat sich auch absolut eingebrennt. Das war auch wunderschön. Was ich noch aber auch das Problem gehabt hat, weil wir vorhin schon über die Dunkelheit von der Folge gesprochen haben, wo der Nachtkönig von seinem Drache runterfällt oder wo er am Boden stürzt, da war es mir auch so dunkler Bildschirm, da habe ich überhaupt nicht erkannt, was jetzt irgendwie passiert. Also das war viel Matsch, viel Gewusel, die hektische Schnitte. Hat auch passt, die ganze hektische Schnitte. Es war Chaos in der Schlacht drin und das ist ja vom Drehbuch her alles okay. Aber ja, der Drachenkampf, der hat mir taugt, also das war.
Aber die heftigen, schnellen Schnitte war auch wieder also einfach blockbustermäßig.
Absolut, ja.
Du bist mit dem Auge oder ist man kaum nachgekommen, ja. Also ich zumindest. Mir ist es zum Teil schon fast ein bisschen zu schnell gegangen, aber gut, das liegt wahrscheinlich im Auge des Betrachters, also das ist Geschmackssache. Aber
es war brutal hektisch, also das stimmt absolut.
Und es sind ja der eine oder die eine Protagonistin, die ja auch in der ersten Reihe gestanden sind, so wie Brienne etc., hat man sich auch gefragt, was passiert denn da jetzt? Da kommen Hunderttausende und.
Und sie werden überwalzt. Also, es ist ja nicht nur so, dass da, keine Ahnung, ein paar Untote herrennen und sie die Zitronen und sich verteidigen, sondern sie werden ja komplett überrennt. Mir hat es immer wieder an World War Z zum Beispiel erinnert. Da gibt es auch eine ganz bekannte Szene, wo so viele Zombie-Horden auf der Mauer zutreffen, dass sie halt irgendwann mal über die Mauer drüber kommen, weil sie drüber klettern können. Genauso eine Zombie-Wellen hat man jetzt in der Folge gesehen. Ich habe mir auch gedacht, also die ganze erste Verteidigungslinie, wo der Angriff gekommen ist, die hätten eigentlich alle tot sein müssen. Man hat auch immer wieder gesehen, dass die Hauptcharaktere in wirklich aussichtslose Situationen in die Treppe waren, sind, dass die dann immer wieder irgendwie rausgekommen sind. Und das ist meiner Meinung nach einfach eine Game of Thrones-like, weil da fallen sie wie die Späne und da ist so, da kennen sie auch keine Gnade, was Hauptcharaktere oder Tode für Hauptcharaktere angeht. Das hat mir in der Szene also in der Folge extrem gefällt.
Aber es ist ja, also die Hoffnungslosigkeit, die schwingt ja eigentlich da auch ständig mit, oder? Mhm. Also es ist auch so inszeniert irgendwo, und wie du sagst, oder eigentlich dürften die nicht überleben, und dann kommen sie doch irgendwie raus.
Aber niemand weiß wie, weil man ist so eine Übermacht, da. Und man sieht ja am Schluss dann auch, also in einer Szene, der Jamie an die Wand reindrängt, die Brienne an der Wand reindrängt, so viel sie da reinschnetzeln mit ihrer Schwerte. Vor allem, wie hat der Jamie überleben können mit einer Hand? Da fängt es mal an. Mhm. Wie soll das funktionieren? Also da war ich mit vielen Sachen einfach nicht einverstanden. Was ich extrem schade finde, aber das ist meiner Meinung nach eine Game of Thrones und das, ja, wie du sagst, ein Hollywood-Blockbuster.
Es ist schon kaum, keimt Hoffnung auf. Ist es eigentlich so, dass die Hoffnung schon wieder, also das Lichtchen, das aufleuchtet, erlischt ja sofort wieder, weil schon wieder so viele Nightwalker immer sind, dass du denkst, okay, es muss jetzt enden, da muss es.
Ist so. Und auch die ganzen Verteidigungsanlagen, was sind da, ob ich jetzt davor kriege,
nein.
Das mit entzündeten Gräben. Haben sie nicht daran gedacht, dass man die Gräben vielleicht ein Klettier verbauen sollte, damit sie sich nicht stapeln und damit sie sich nicht überrennen können, weil sie ja nicht gewusst, wie groß die Armee vom Nachtkönig ist. Mhm. Ja, also strategisch habe ich das, muss ich immer wieder sagen, das habe ich einfach nicht verstanden, was sie da tun. Mhm.
Wenn wir zu denen kommen, die aber sterben, oder? Der erste ist der Addison Tollett. Mhm. Also der rettet ja den Samwell.
Ja.
Also für mich war es in der Szene klar, dass der jetzt stirbt. Er rettet dann, du Kameraeinstellung voll auf ihn und du hast nur mehr so warten, dass er verhindert, was ihn in Grant kriegt.
Ist so. War dann auch so. Muss ich sagen, dass der etwa immer ein Charakter, der mir taugt hat, der schwermütige Ed, war für Verhandlungen dabei. War eigentlich auch immer einer von der Guten, einer von der Wichtigen. Gerade was die Nachtwache angeht, am Schluss als 999. Lord-Kommandant der Nachtwache. Ja, sind Tod, der hat mich, ich sag mal, zusammen mit dem Tod von Liana Mormont und Tyrion Crawford eigentlich am meisten betroffen, wenn man so will.
Mhm. Aber auch wieder die Frage, warum ist er Samwell oder warum geht eigentlich Osser? Und man hat es ihm oft nur gesagt, bleibt er unten in der Gruft.
Man sieht noch immer wieder in irgendwelchen, wie vorhin schon gesagt, aussichtslosen Situationen mit, was weiß ich, 10 Zombies oder so für einen Truff liegen und er kommt immer wieder raus. Und wie man ja weiß, über die vergangenen Staffeln, er ist kein Kämpfer, er ist eigentlich einer, der auch nicht überleben dürfte, was das auch geht.
Mhm. Und nicht überlebt hat, wie du gesagt hast, die Liana Mormont.
Ja, genau. Was ich unglaublich spektakulär gefunden habe. Sie hätte eigentlich, das habe ich jetzt auch in einem Internetvideo mit der Produzenten gelesen, angeschaut. Sie war ursprünglich nur für eine Szene gedacht, dass sie nur einmal kurz auftaucht. Nur sie ist bei Fans und Cast so gut angekommen, dass man sie halt immer wieder hingeschrieben hat, dass man ihre Geschichte größer erzählt hat. War ein tragischer Tod, war ein brutaler Tod auch. Sie wird von einem untoten Riesen. Also zuerst per Watsche auf Zitter geschmettert und schlussendlich dann, also der nimmt dann mit der Faust auf und drückt ordentlich zu und man hört da die Knochen von dem jungen Mortli brechen und im letzten Aufbäumen rammt sie ihm halt ihren Drachenglas Dolch ins Auge. Genau an der Stelle übrigens, an der der Ramsay Bolton in Winterfell dem Wildling Riesen den Pfeil ins Auge geschossen hat, ist genau an derselben Stelle passiert. Und ja, sie hat einen schönen Helden dort gekriegt für die starke kleine Mortli des Hauses Mormont.
Mhm. Das war dann wahrscheinlich so ein bisschen, was so wirken hat soll als ein Schockmoment oder Kind oder kindliche
genau, ja.
Lady, Ritterin, wie auch immer sie bezeichnen mag oder stirbt.
Kindercharaktere sterben, das lernt sie in der Staffel sowieso gerne. Man erinnert sich an einen kleinen Umba, der an die Wand getackert war. Jetzt ist die Liana Mormont. Also ja, das sind wieder so Game of Thrones-Momente, wo man weiß, okay, das ist gnadenlos.
Mhm. Sterben hat da Mr. The Barrick.
Kommt eine Frage, oder?
Ja.
Feststellung. Ja, er hat seine Aufgabe erfüllt, wie die Melisandre, wie man sieht. Er hat die Arya gerettet vom Tod durch die Untoten, als sie verfolgt worden ist. Seine Sterbeszene, wo er von den Zombies attackiert wird, hat mich an die letzte Szene von Hodor erinnert, wie er mit beiden Namen die Hand so hebt. Barrick habe ich eigentlich auch immer gern mögen als Charakter, weil man cool ist, öfter wieder zum Leben erweckt war, damit er halt seine Aufgabe zu erfüllen hat, weil er eigentlich selber keine Ahnung gehabt hat, wie die Aufgabe ausschaut. Entschuldigung. Und es war ja so, dass der Barrick gemeinsam mit dem Bluthund eigentlich die Arya gerettet hat.
Das war eine unglaubliche Szene mit der Arya. Also mir hat das schon Resident Evil.
Ich habe auch so meine Resident Evil-Momente gehabt, aber eigentlich erst später noch in der Bibliothek.
Genau, dort. Das meine ich
ja. Ja. Aber das war ja noch davor, bevor der Hund sich dann bettet. Wahrscheinlich, ich habe in der letzten Folgenbesprechung schon gesagt, oder in der ersten Folgenbesprechung, dass mir die Chemie zwischen Bluthund und Arya gut gefällt und dass die sich sehr wieder zusammenraufen, das war jetzt auch so. Der Hund hat sich gerettet, die zwei können miteinander, also die haben so viel miteinander erlebt und so viel miteinander durchgemacht. Das ist, glaube ich, von der Hassliebe jetzt schon zu einer Freundschaft war.
Mhm. Es war ein bisschen, ich meine, das hat sich auch irgendwie angedeutet, oder? Weil es war so, die Arya hat den Bluthund im Prinzip das Leben gerettet, wo der auf dem Rückzug war, auf dem Schlachtfeld in die Burg hinein, oder? Wo sie mit dem Pfeil Toten.
Mit einem Brandpfeil
niedergestreckt hat.
Ja.
Genau, und was, weil wir da gerade beim Bluthund sind, oder? Da hast du noch irgendwie so diese Hoffnungslosigkeit und was ich was bei ihm gesehen und gemerkt habe, wie er da seine Panikattacke
hat, oder? Er stand mitten in der Flamme und da hat mir der Sounddesign gut gefallen, es wird alles so dumpf und das wird so unschärf ins Bild projiziert. Man sieht eigentlich nur eher fokussiert und alles andere, ökonomisch, wie du siehst, sind Kollaps, den er gerade kriegt. Er fängt sich, also die Szene an sich, ich habe mir an Staffel 2, Episode 8, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, die Schlacht von Schwarzwasser. Da hatte er dasselbe vorhin erzählt, fuck this war, fuck the king, ich habe die Schnauze voll gegangen jetzt. War eine ähnliche Einstellung wie jetzt in Winterfell. Und zum Diario, dann später zum Retten, überwindet er seine Angst vor dem Feuer und wird dann wirklich wieder zu dem Hound, den man eigentlich kennt und lieben gelernt hat, trotz allem, was er so aufgeführt hat in der Vergangenheit. Ja, aber es war zum Donner ein Klavitter, wo sie ihn halt in der Halle treffen, also die Sterbeszene von Beric. Es waren halt eigentlich mit Arya zusammen die drei roten Priester, wenn man so will, oder die drei Personen, die mit dem Gott Rolor schon zum Tour getan. Und ich bin gespannt, was der Hound jetzt noch wieder für Rolle hat, wenn man so einen Blick auf seinen toten Bruder,
auf den Berg.
Genau, der Berg, wie das noch weitergeht. Ob die Fans jetzt ihre Clegane Bowl kriegen, das Aufeinandertreffen von seiner Clegane und.
Aber für mich hat sich das auch irgendwie abzeichnet, dass der nicht sterben kann, weil es wahrscheinlich. Es muss zu diesem Kampf kommen, oder?
Ich denke, ist ja auch angekündigt worden, wo sie in der sechsten Staffel in der Drachengrube sind, wo sie sich alle Zeit mal treffen. Mhm. Da gibt es eine kurze Konfrontation zwischen dem Berg und dem Bluthund.
Genau, ja.
Wo er dann ja schon angekündigt hat, so auf die Art, wir werden uns wiedersehen, oder das war das letzte Mal, dass wir uns verkommen sind. Also das dürfte ziemlich sicher kommen jetzt im Laufe des Finales.
Kommen wir zum nächsten Toten, wissen wir so. Einer, der stirbt, ist der Jorah Mormont. Und zwar, der hat auch noch seinen ritterlichen Auftritt sozusagen, seinen letzten, als er die Dany rettet. Wie läuft das ab?
Das war wieder so ein Moment, wo man denkt, und so Deus Ex Machina, jetzt ist eine aussichtslose Situation und zumal ist halt der Jorah da und ich rette jetzt meine Königin. Ein super Abschluss für seinen Charakter natürlich, dass er aus Liebe, die nicht erwidert wird, eigentlich bis zum Tod für seine Königin kämpft. Man hat das erste Mal gesehen, wo da die Untoten auf ihren losgehen, dass die Dany endlich mal das Schwert in die Hand nimmt und sagt, dass sie mehr kann, also sie einfach nur kommandieren. Oder ich meine, viel mehr kann sie nicht, sie weiß nicht die Beste mit dem Schwert, aber sie hat das auch einmal selber in die Hand genommen. Und ja, er hat auch seinen Heldentod gekriegt. Das war natürlich für seinen Charakter der schöne Abschluss. Nur ich hab mal gedacht, das ist wieder viel zu schnell und viel zu unerwartet gekommen. Es wird einfach zumal over. Sie ist in der Notlage, ist umringt von Zombiehorden und zumal kommt da der Ritter auf dem Pferd daher.
Vor allem, weil der Drache weg ist dann, oder?
Ja, genau. Also es wäre eigentlich wie so oft in der Episode chancenlos gewesen, eigentlich, wenn man es realistisch wiederzählt, sagen wir so.
Mit dem Tod vom Jorah aber ist und im Prinzip der Lyanna, das Haus im Mormont
ist... Das Haus im Mormont ist ausgestorben, ja, oder halt erledigt. Ja. Alle... Der Jorah war ja... Man hat ihn ja von Westeros verbannt, also der hat mit dem Haus Mormont nicht mehr wirklich viel zum Tour gehabt. Was sich er und die Lyanna zusammenraufen, hätte vermutlich niemand erwartet. Es hat ja die schöne Abschiedsszene in der vorherigen Episode gehabt. Wo sie sich gegenseitig noch viel Glück wünschen für den Kampf, der kommt. Ja, das Haus Mormont ist erledigt. Die Bäreninsel hat keine Regierenden mehr, niemand mehr, der einen Vorsitz auch hat.
Weil wir in den ausweglosen Situationen waren, in einer ausweglosen Situation war oder der John. Also auch der ja unbedingt den Night King töten wollte und den auf dem Schlachtfeld gegenübertritt.
Ich habe mir da wirklich erwartet, jetzt kommt es zum lange erwarteten Showdown, zum großen Schwertkampf zwischen Nachtkönig und Jon Snow. Von der Nachtkönig dann so lässig angeschaut hat und der John begriff, dass er da in einem Feld für Toten steht eigentlich, war der erste Gedanke, jetzt wiederholt der Nachtking seine Aktion aus Hartheim und hebt die Arme, wie er sie noch gemacht hat. Da haben wir dann noch gedacht, jetzt ist es mit dem John vorbei. Aber dann kommt natürlich, wie so der Jorah bei der Dany war es jetzt mal die Dany beim John. Die Rettung aus dem Nichts, der Drache kommt hergeflogen, sprüht. Entschuldigung, brutal Frischmatz. Entschuldigung. Ja, Danny kommt mit dem Drache aus dem Nix, landet mit Drachenfeuer, fahrt einfach mal durch die Zombiehorden. Ich habe auch gemeint, dass ich im Bild sehe, dass der John da mitten in der Flammen in der Stadt, was ich jetzt denn ohne ganz verstanden habe. Ist er, ich meine, er ist ein Targaryen, sie ist ein Targaryen, sie gilt als Unverbrannte, gilt das für ihn auch? Mhm. War eine vielleicht eine Frage, die man da gestellt hat, ich weiß es nicht. Aber ja, es ist halt dann doch nicht zu dem Aufeinandertreffen gekommen, sondern der Night King ist halt wieder Richtung Winterfell marschiert, in Richtung Götterhain, wo er eigentlich auch nicht wollte. Und ja, John ist gerettet worden.
Er verfolgt ihn aber noch,
oder? Er verfolgt ihn, ich habe das aber dann. Alles, was mit John hat, wieder passiert ist, das hat mich dann eigentlich nur noch genervt. Weil er dann von einem Moment auf den anderen, er war nicht mehr der große Held, sondern er war dann irgendwie, man hat an seinem Gesichtsausdruck gesehen, er ist total schockiert, er rennt da durch die Massen und Berge von Toten und kämpft nicht durch. Sieht da in einer Szene, sieht er dann wieder, wie der Samen am Boden liegt und gegen ein paar Untote kämpft. Der läuft einfach auf der Seite Liga, so auf die Art, ja. Früher hätte er einen Golf, also vorher hätte er einen Golf, jetzt ist er einfach wieder gelaufen.
Ja, jetzt große Ganze im Auge.
Ja, mag sehen, das ist sein Auftrag. Also, ich meine, sein Auftrag ursprünglich wäre gewesen, zum Nachtkönig zum Töten, was ja in dem Moment nicht funktioniert hat. Und dann statt der Eisdrache Viserion an der Mauer vom Götterhain. Ich muss sagen, das war eine super Szene. Bevor der Eisdrache zum Götterhain an ist, wie er durch Winterfell durchfliegt und einfach mal mit seinem Feuerstrahl die halbe Burg zerlegt. Mhm. Da extrem spektakulär ausgeschaut. Was ich dann nicht verstanden habe, ist, dass der John da hinter seinem Mäuerchen gekauert ist und der Drache, der Feuer. Ich meine, du hast vorhin schon in der Vorbesprechung gesehen, der Drache verschießt Eisflammen, wenn man so will. Mhm. Aber ich glaube, er hat die Eise, also die Mauer zerlegt mit seinem Feuer, also der kleine Vorsprung, hinter dem der John da kauert ist. Realistisch hätte er das nicht ausgehalten. Und ich hätte mir dann auch gewünscht, dass, keine Ahnung, dass der John mit seinem valyrischen Stahlschwert vorprescht, ich kenne jetzt einfach nichts mehr und ich bin der Superheld und erlege jetzt einfach einen Drache. Mhm. Wäre auch noch, also hätte ich mir persönlich noch als coolen Twist gewünscht, aber ja, ist auch nicht passiert.
Und dann müssen wir zurückkommen eigentlich auf was es geht. Es geht ja darum, zum Night King eigentlich zu töten. Und dafür hat sich ja der Bran in den Gartenhain begeben. Wird er dort vom Theon Graufreud, also Greyjoy, verteidigt. Und die Eisenmänner, die machen es ja zeitlang eigentlich ziemlich gut.
Ja, also die anderen stürmen den Hain und man sieht eigentlich nur, wie die Eisenmänner sich da durchmetzeln und die Leichenberge immer größer werden. Was ich immer so sage, der Theon hat sich, also der hat auch seinen Heldentod in Speyer gekriegt. Wie ich in der letzten Episode schon gesagt habe, ja, okay, er hat sich seinen Namen und seine Ehre wieder herstellen können. Und ich muss so sagen, das ist schon eine Charakterentwicklung, die schon abgeschlossen war, dass die Klammer wirklich geschlossen war. Was mich da aufgeregt hat, der Bran, irgendwann sagt er halt, ich muss weg, wagt sich in die Raben und fliegt los. Ich meine, das passiert mitten drin, wo er auf die Suche nach dem Night King geht. Aber so weiß niemand, was tut er in der Zwischenzeit? Schaut er sich nur die Schlacht vor und denkt sich, ja, okay, so schön warten, bis alle zu mir kommen. Oder warum kriegt er nicht? Der ist jetzt über so viele Staffeln zum. Das hat er quasi erst. Das Wissen der Welt eigentlich er kann alles, er weiß alles, er hat seine Fähigkeiten. Warum nutzt er die nicht? Warum tut er nichts? Mhm. Und wenn es darum geht, dass er laut Plan genau an dem Platz ist, an dem er eigentlich sie erzählt, dann hätte er zumindest andere sagen können, du tun dir gleich was anderes, weil ihr fallen da wie die Späne. Aber er schaut sich da die ganze Schlacht über wie Armeen ausgelöscht werden, seine Freunde ausgelöscht werden und der hockt da und reagiert nicht. Und ich hoffe, dass mit dem Plan, weil was jetzt, wo der Nachtkönig tot ist, was passiert das mit dem Plan? Also das wird dann eine ganz spannende Frage, ist die Geschichte jetzt so fertig erzählt oder was soll da noch kommen?
Aber bevor der Nachkönig stirbt, also mit Toten sind und Untoten, du hast vorher erwähnt, wie er eigentlich alle erweckt, wie der Night King die Toten, da müssen wir aber in die Gruft, weil da eigentlich auch eine irre Szene vorkommt.
Die Krypta, wir haben da auch schon in der letzten Folgenbesprechung darüber spekuliert, dass sowas passieren könnte. Es ist schon tatsächlich passiert, die toten Starks sind wieder zum Leben erweckt. Haben mehr oder weniger gefundenes Fressen da in der Krypta drunter, wo sich alle verstecken, die schwach sind zum Kämpfen, oder Frauen und Kinder. Oder wie ein Tyrion, der Tyrion sagt ja selber, vielleicht sollte Jose, weil die da oben über selber vielleicht irgendetwas, und er hockt aber drunter in der Krypta. Es gibt noch da in der Krypta Gemetzel, wie auch in der zweiten Folgenbesprechung schon gesagt haben. Total idiotischer Plan ist, dann niemand im ganzen Norden auf die Idee gekommen, dass, wenn der Nachkönig kommt, der Tote wieder zum Leben erwecken kann. In der Krypta, die ist voll mit Toten. Also hat da keiner den Gedanken gehabt, das habe ich einfach gar nicht verstanden.
Ein trojanisches Pferd haben sie eigentlich, den da gehabt.
Sozusagen, ja, voll. Mhm. Was auch absolut aufgegangen ist. Also, der hat auch mehr gepackt, da hat dann niemand dran gedacht. Also, es hat im Internet noch Spekulationen gegeben, vielleicht hat Brandon, der Baumeister, der die Mauer erbaut hat und Winterfell errichtet hat, die Mauer hat einen magischen Schutz gehabt, damit die Untoten nicht durchkommen. Vielleicht hat es im Winterfell auch gegeben, wie sie Kleid gesagt hat, war dem nicht so. Ich habe Spekulationen gelesen, dass die toten Starks vielleicht auf der Seite von den Starks kämpfen, aber warum sollten sie? Und man hat nicht, also man hat gesehen, dass es in der Krypta extrem abgeht, man hat aber nicht wirklich gesehen, wer alles gestorben ist, wer alles ums Leben gekommen ist. Man hat mal kurz gesehen, dass die Goldie von einem Zombie weggezogen wird. Ihr Schicksal ist ohnehin klar. Also ich denke, dass man in der nächsten Episode, wenn die Kamera mal in die Krypta reingeht, vielleicht sieht, wer dann übrig bleibt und übrig ist und wer nicht. Es gibt ja noch eine kurze Szene zwischen Tyrion und Sansa. Da muss ich Dio fragen. Ich habe ja gelesen, viele haben gedacht, dass sich die zwei jetzt vielleicht das Leben nehmen. Hast du den Gedanken auch gehabt? Weil
ich habe es mir kurzfristig auch gefragt, wo sie sich so angeschaut haben und mit dem Dolch da sitzen. Bringen sie sich jetzt gegenseitig um oder was? Oder geht jetzt eher den Usse? Oder was passiert? Ich habe es mir schon gefragt. Also für mich hat das schon schwer suizidal ausgeschaut ein bisschen. Aber auf der anderen Seite haben wir wieder gedacht, ja, was bringt es, wenn sie sich umbringen? Weil wenn nein, werden sie eh wieder erweckt.
Also, aber ist eh so. Der Tyrion sagt ihn, oder? Ich werde alles dafür tun, dass ich nicht nicht wieder erweckt werde. Aber das wäre genau der falsche Weg. Mhm.
Hätten sich müssen irgendwie verbrennen, oder? Selbstverbrennung, das wäre jetzt auch noch gerade.
Also. Sie haben aber einen schönen Moment gehabt, das hat sich auch über. Es hat da vorne eine Szene gegeben, wo sie schon ein kurzes Gespräch miteinander gehabt haben, wo es um ihre Ehe gegangen ist. Wo sie nochmal überlegt haben, ja, wäre das vielleicht zum heutigen Zeitpunkt möglich, dass wir zwar jetzt noch zusammen sind. Wo sie sich dann in der Krypta hinter dem Grab verstecken. Aber wo es dann darum geht, ja, bringen sie sich jetzt selber um oder nicht, gibt er einen Kuss auf die Hand. Also man merkt, es sind schon Gefühle, auch freundschaftliche Gefühle zwischen ihnen und allein. Aber ich habe da auch schon mit vielen Leuten darüber geredet, ich hätte nicht gedacht, dass sie sich umbringen, weil es sind beide eigentlich solche Fighter und solche Kämpfer und haben schon solche wilde Sachen erlebt, dass das für beide Charaktere kein scheiß Ende gewesen wäre. Denke ich also.
Mit zwei Charakteren, wo wir so nochmal kurz reden müssen, die Melisandre und Davos.
Der Davos, man sieht einmal die Arya, wie sie da mit ihrer neuen Waffe sich durch die Horden durchschnetzelt und der Davos. Man sieht einmal, wie die Arya sich mit ihrer neuen Waffe durch die Zombie-Horden schnetzelt und der Davos steht so, oben bei einer Treppe und schaut da halt ein bisschen zu. Passiert mir nachher unten nicht wirklich.
Aber wieso will er sich, wieso man sieht, dass er sich genau jetzt, wo die Riesenschlacht ist, umbringen will, wo sie dann eh sagt, ich werde vor dem
Morgen tot sein. Ihr könnt euch die Hinrichtung sparen, ja, ich werde vor dem Morgen sterben. Ja, es war, wo sie das letzte Mal im Winterfeld oben war, hat der Davos und John mir mitgeteilt, dass sie die Shireen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, umgebracht hat, das kleine Mord, also die Tochter von Stannis Baratheon. Der John hat sie ich hat einfach aus dem Norden verwiesen und hat gesagt, ja, wenn du zurückkommst, dann stirbst. Es gibt aber auch die eine Szene in Staffel 7, wo sie mit dem Varys an der Klippe steht und ihm sagt, ja, wir werden beide in diesem seltsamen Land sterben. Bei der Melisandre ist jetzt nicht getroffen, das sieht man ganz am Schluss von der neuen Episode. Sie hat gleich wieder Beric ihre Aufgabe erfüllt. Zum Dorn einmal, da kommen wir jetzt in einmal eh gleich zu Arion und Night King. man sieht, weil sie hat ihre Aufgabe erfüllt, man sieht, wie sie aus Winterfell losläuft, zwischen der Leichenberge ihre Kette ableckt, die eigentlich immer die Kraft und ihr jugendliches Aussehen gegeben hat. Und dadurch, dass der Night King tot ist, kann sie jetzt so in Frieden gehen, sozusagen. Mhm. Sie läuft aus Winterfell los, aus der Ruine und aus der Trümmer und ja, läuft in Schnee. Man sieht schemenhaft, wie sie altert und dann fällt sie um und liegt dort im Schnee. Also die Geschichte ist schon abgeschlossen.
Und sie hat dann, ja davor, also bevor sie selber stirbt und eh schon alles vorbei ist, die Szene eben mit Arya, ne, wo eigentlich für die Arya ausgeschaut hat, als ob eh alles vorbei ist, und für den Hund, wo sie dann zu Arya sieht, oder? Was sagen wir zum Gott des Todes?
Ja, nicht heute. Und
also für mich hat es sich dann andeutet, was denn passiert, oder? Ist Gott denn nur um die Augen, oder? Um
ist
die
so, Farben, genau. Augen? Es kommt dann, sie begegnen sich ja, das ist die zweite oder dritte Staffel, begegnen sie sich da, wo die Melisandre aber sieht, wir sehen uns wieder. Und so auf die Art, die Arya wird braune Augen, grüne Augen und blaue Augen töten. Aber dann in der Reihenfolge, also, und es war auch, die Produzenten haben gesagt, sie haben erst vor 3 Jahren gewusst, dass die Arya das machen soll. Die Szene ist aber schon älter, die ist schon aus dem vorigen Teil. Also, und die Arya hat schon so viel, die hat das ganze Haus Frey umgebracht, also da war sicher eh die Augenfarbe dabei. Ja, da müssen wir dann noch ein bisschen weiter greifen, da geht es noch tief in die Theorie. weil es gibt dann halt immer die Prophezeiung von Azor Ahai, das ist eigentlich auch so eine Geschichte von der Melisandre. Der Prinz, der wiederkehrt, um die lange Nacht zu beenden. Ursprünglich habe ich eigentlich gedacht, es sei der Jon, vielleicht auch die Daenerys, man weiß sich da nicht ganz sicher. Wie sich jetzt herausgestellt hat, war es die Arya. Azor Ahai hat immer quasi ein flammendes Schwert, mit dem man die lange Nacht beendet. Bei der Arya war es jetzt der Dolch aus valyrischem Stahl. Auch wieder ein Punkt, wo ich sage, verstand ich nicht. Weil der Night King, die Daenerys probiert, der Night King mit Drachenfeuer zum Umbringen. Und er steht da und grinst sie nur so lässig an. So auf die Art tut man nichts. Und der valyrische Stahl ist eigentlich nur deshalb so mächtig, weil er aus Drachenfeuer geschmiedet ist. Also warum tut der Nacht ja nicht, also das Drachenfeuer nichts, aber der valyrische Stahl schon. Habe ich auch nicht ganz verstanden. Also bitte, liebe Zuhörer, das können wir uns gerne erklären. Kommentieren noch fest mit, wenn wir jetzt da gerade drüber reden. Das würde uns interessieren, wie ihr das hört.
Und dann kommen wir da müssen wir zur letzten Szene eigentlich kommen, wie der Theon ist auf dem Nachtkönig, sie haben den Bran verteidigt, bis auf den letzten Mann rennt dann auf den Nachtkönig zu und stirbt. Auf das eine läuft er zum Bran an und sie schauen sich mehr oder weniger in die Augen.
Genau, und da haben wir dann eigentlich gedacht, okay, jetzt kommt der Moment, auf den alle Game of Thrones Fans gewartet haben und es kommt zum Gespräch und zur Interaktion zwischen den zwei. Und bevor, ich habe am Anfang vielleicht auch gedacht, dass der Bran vielleicht nicht einen Dolch gesteckt hat und er ihn zur Strecke bringt. Wie sich dann sagt, da kommt jetzt mal aus dem Nichts Assassinen Arya dahergeflogen. Der Night King, cool wie er ist, dreht sich um, packt sie an der Gurgel. In der vorherigen Staffel haben wir immer gesehen, wenn der Night King irgendjemand berührt hat, hat der schwerste also Verbrennungen und Anführungszeichen, hat er halt das vereist, die Person. Scheint der Arya egal gesehen zum sie. sie lässt den Dolch, mit dem sie auf den Night King zuspringt, fallen, ein Move, den man im Training schon gegen die Brienne gesehen hat, in Staffel 6, glaube ich, oder Staffel 7. Und rammt am Night King vor dem Wehrholzbaum den Dolch ins Herz. Also im Prinzip auch wieder so eine Anleitung an die Entstehungsgeschichte vom Night King, wo die die Kinder des Waldes, den Menschen das Drachenglas ins Herz geschoben haben. Das ist halt so wieder so, wird dann nur wieder so eine Klammer geschlossen. Ja. Des Waldes redet, wo waren eigentlich die? Weil die haben eigentlich als Anzettel, die haben der Nachtkönig ja geschaffen.
Ja, sind gar nicht mehr vorgekommen.
Sind gar nicht mehr vorgekommen, sind mittlerweile alle tot, bin mir nicht sicher. Also es gibt ja da die, wo der erste, also der vorherige dreieugige Rabe stirbt, wo die Untoten die Höhle stürmen, sind ja auch Kinder des Waldes mit dabei. Ich weiß nicht, sind das die letzten Vertreter, die dort sterben für dich? Das kann sein. Aber ja, denke, das wäre dann spannend, wirklich interessiert.
Aber zum Dolch, wenn man noch was zeigen würde, das ist ja der Dolch eigentlich, der eigentlich alles auslöst, oder?
Eigentlich ja. Das ist der Dolch, mit dem der Bran eigentlich umgebracht werden hätte sollen. Es gibt auch, ich habe in einem YouTube-Video gesehen, oder beziehungsweise in so einem Analyse-Video, es gibt eine Szene, wo der Sam und die Goldie da ihre Bücher studieren, wo die Goldie einem eigentlich vorliest, dass, wie das mit Johns Familiensituation ist, wo er nicht zuhört, sondern im Gedanken selber noch so drin ist. Da blättern sie durch die Bücher durch und da sieht man auch ein Bild von dem Dolch. Also der hat oder davor, in dem Fall schon, also lang bevor vor den Geschehnissen von Game of Thrones, hat der auch schon seine Bedeutung gehabt. Sind immer wieder also die Waffen in Game of Thrones, die haben ja auch immer, oder ganz viele Waffen, Schwerter und große Geschichten, wo da dazugehören, ist bei dem Dolch in dem Fall auch so. Also mit großem Symbolwert und Symbolfaktor.
Ja. Ja, und jetzt ist es aber so, der Nachtkönig ist tot, also das ist eigentlich erledigt, die Geschichte. Jetzt muss sich die Handlung, in den Süden verlagern. Also im Prinzip, wo die Cersei mit der goldenen Kompanie wartet, die fragen wir halt mit was wenn die dann eigentlich noch entgegensetzen. Also, okay, wir wissen, es sind nur zwei Drachen da. Mhm. Es wird nur ein paar Überlebende geben, aber die Häuser des Nordens sind schwer ausgedünnt. Mhm. Also wo kommt da Verstärkung her?
Die Frage ist ja, inwiefern schaffen die Häuser des Nordens jetzt und nach der großen Schlacht noch miteinander, akzeptieren sie die Daenerys als Königin? Wissen sie, dass der Jon eigentlich der König wäre?
Ja, wissen es nicht, oder?
Wissen es nicht, hat sich bisher für den neuen Targaryen. Folgen sie Erna, wenn sie erfahren, dass der Jon eigentlich ein Targaryen ist, obwohl sie eigentlich denken, dass er ein Stark ist? Wobei man auch dazu sagen muss, geschichtlich haben die Starks und die Targaryens über hunderte Jahre Westeros regiert, die längste Friedenszeit ist Stannis Gerberhard mit den Starks im Norden und den Targaryens, die sich der Rest von Westeros aufteilt haben. Es wird ein politisches Geplänkel, jetzt auch nochmal Full Spoiler für die Preview für Episode 4. Wie ich vorhin schon gesagt habe, man sieht den Ghost, man sieht den Rhaegal, dass er überlebt hat. Es gibt ein paar Szenen in King's Landing, wie sie sich jetzt so vorbereiten. Man sieht da eine von den brutalen Bildern von der Preview, sieht man so der Aftermath von Winterfell, die Leichenberge, die im Brand stand. Es muss wirklich, also da ist wirklich nicht mehr viel übrig, da gibt es keine Substanz mehr eigentlich zum Verteidigen. Was kommt, wie du vorher auch schon gesagt hast, das Aufeinandertreffen von Bluthund und dem Berg, das dürfte da ziemlich sehr passieren. Ich bleibe mal dabei, es wird am Schluss kein Thron geben, auf dem man sitzen kann. Ich muss nochmal sagen, es gibt zwei Visionen, die zeigen, dass die Daenerys im zerstörten Thronsalin läuft, in dem auch Schnee liegt. Ich kann mir vorstellen, dass unter King's Landing immer ein Seefeuer ist.
Ja.
das Licht am Schluss King's Landing einfach in die Luft fliegt und alles erledigt ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Show mit so einem politischen Geplänkel den endet. Und ich glaube nicht, dass es wirklich einen Thron hat. Und ich glaube nicht, dass der Thron am Schluss nicht da ist.
Ja, es muss auf jeden Fall nochmal in der Schlacht gehen. Das wird jetzt wahrscheinlich die nächste Folge gehen. Da wird wieder irgendwas Aufbauendes sehen. Oder? Jetzt haben wir drei Folgen gehabt, drei Folgen, also oder zwei Folgen und dann die dritte Schlacht. Jetzt haben wir wahrscheinlich wieder sowas in der
Art. Ja, ich denke, dass ich ab Episode 4 Winterfell wird Wunden lecken, wird sich neu formieren. Hat er gesehen im Preview, dass jetzt.
Gibt es da noch irgendwelche rundum oder du kennst ja die ganze Welt von Game of Thrones, die Karten? Ist da noch irgendwo irgendjemand, der verkümmert, halt verwirrt? Oder? Die Eiserne Bank hat sich entschieden, oder?
Ja, die Eiserne Bank, die hilft zu Cersei, also das Thema ist erledigt. Die goldene
Was ist mit der Dornischen?
Ja, die Dornischen, die sind immer ganz schwierig. Ich meine, die haben schon nach wie vor. Also wenn, dann hätte ich schon sagen, sie stellen sich auf die Seite von Targaryen, was sie eigentlich, was sich abzeichnet hat, wo...
Mit dem Treffen schon?
Mit dem Treffen, genau, in Drachenstein. Aber ja, für den hat man auch nichts mehr gehört und nichts mehr gesehen. Es ist natürlich die Mama Martell, was der Vorname nennt, die mit ihrer jungen Tochter da in King's Landing in dem Gefängnis gesperrt ist. Sie wäre dann eigentlich die, wenn ich es richtig verstanden habe, ist sie eigentlich die Herrscherin von Dorne mittlerweile, aber ist ja in King's Landing, wie gesagt, gefangen genommen. Bin auch gespannt, ob man sie nochmal sieht, ob man auch die Tochter von ihr nochmal sieht, vielleicht skelettiert. Ja, ich weiß es nicht, ich meine, das wäre auch so ein Game of Thrones Moment eigentlich, das ist ein kleiner Zuschauer schocken. Ich glaube, das hat sich auch abzeichnet in den letzten zwei Staffeln. Dass man extrem viel tut, um den Zuschauer zu schocken, zum den Fans irgendwie recht machen. Und, aber das liegt halt daran, dass es keine literarische Vorlage mehr gibt.
Obwohl der Martin ist ja Executive Producer, also der müsste ja ein bisschen einen Hebel haben.
Er hat eine Marschroute vorgegeben, ja, und hat dann gesagt, das sind die Eckpunkte, die sollten da abgrasen, damit wir zu dem und dem Ende kommen. Die Bücher. Also die Serie ist aber schon so weit weg von den Büchern, dass das alles so, wie das in der Serie dargestellt wird, nicht mehr funktionieren kann. Weil auch Hauptcharaktere teilweise eine ganz andere Entwicklung haben als in der Serie. Ja, bin wirklich gespannt. Es ist der Regisseur von Episode 3, der Miguel Sapochnik. Den kennt man schon aus Folgen wie Hardheim oder die Schlacht der Bastarden. Für Schlacht der Bastarde hat er damals der Emmy für beste Regie gekriegt. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, ist er auch Regisseur in Episode 5, jetzt für die Finalen, was wieder auf eine große Schlacht hindeutet. Ja. Ich traue mich schon fast nichts mehr sagen. Weil ich wirklich gespannt bin, wie das noch ausgeht. Ich glaube, dass noch irgendein Twist kommt, weil sonst wäre ich fast ein bisschen enttäuscht. Und ja, darum glaube ich, wie gesagt, um das nochmal wiederholen, es gibt keinen Traum mehr, das ist ja für mich eigentlich das Ende, was man mir ja schon vorstellen könnte. Weil ich glaube nicht, dass es nach einem Kampf um den Tod, ich meine, da ist der Traum so wurscht wie lange eigentlich. Das
naja, dann
gut, für manche, die sehr, sehr.
Also, ich meine, jetzt wird wahrscheinlich mal nur Danny und John, oder es wird die Frage sein, oder
wie kommen die
zwei jetzt zu Gang, oder wie kommt sie mit dem zu Gang, dass er der letzte männliche Targaryen ist?
Da bin ich auch gespannt, sie kündigt ja auch in der Vorschau auf Episode 4, da sind sie in Winterfell in der Halle am Feiern und ja, okay, den großen Krieg haben wir gewonnen, jetzt ziehen wir in den letzten. Ja, wie gemeinsame Sache sie denn machen? Ich kann mir auch immer noch vorstellen, dass also ich in der letzten Besprechung schon gesagt, dass der John stirbt, endgültig jetzt. Dass am Schluss noch einer die Daenerys da ist, weil es ja wie gesagt die Visionen gibt, wo es halt in der Transalinie drauf. Ja, es werden sicher noch, also zumindest in der nächsten Schlacht, müssen unglaublich viele Hauptcharaktere sterben, weil das ist in der Schlacht einfach ausgeblieben.
Ja, da Jaime und der Tyrion, die sind ja auch noch auf der Abschlussliste.
Jaime und Tyrion sind auf der Abschlussliste von Bronn, ja. Mhm. Den man jetzt auch über 2 Folgen nicht gesehen hat. Also da war es jetzt so gekommen, wo der eigentlich unterwegs ist, wartet er in King's Landing oder ist auf dem Berg und hat einfach die Schlacht verpasst oder ich weiß es nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass die im Süden eigentlich das Ganze, was im Norden passiert ist, belächeln, weil die haben eigentlich noch nie dran glaubt, dass die Untoten kommen, dass der Nacht, also der Nachtkönig war immer Legende und die ganzen Untoten waren eine Legende und ich kann mir vorstellen, dass da von Süden niemand dabei war bei der Schlacht, dass sich das halt dann irgendwann wieder in so Folklore umwandelt und dass halt darüber geredet wird und gewitzelt wird, da ja die Depper da, mhm. Nordmänner, die erzählen mir ihre Geschichten und können es aber nicht beweisen. Also ich glaube, dass das im Norden und vielleicht im Süden gar nicht so wahrgenommen worden ist, dass dort einfach mehr das Denken um den Kampf geht, der halt irgendwann gegen die Drachenkönigin kommt.
Ja, es wird spannend und wir freuen uns schon auf die nächste Episode, die wieder auf Sky ausgespielt wird, und zwar in der Nacht von Samstag auf Montag.
Ist ja ab 3 Uhr. Sonntag auf Montag?
Sonntag auf Montag, Entschuldigung.
Überlänge
24. Ich habe in Deutschland unglaublich Einschaltquoten gehabt. Also die haben also irre viele Leute, die da aufgestanden sind. Marktanteil, zum Teil mehr, glaube ich, wie andere Sender zur Primetime gehabt haben. Und das um 3 Uhr am Morgen. Also, es ist ein Riesenthema. Es fesselt die Leute.
Game of Thrones-Fans sind hardcore. Also.
Und wir bleiben auf jeden Fall dran. Und nächste Woche gibt es dann auch die nächste besprechende Episode wieder. Und danke fürs Dabeisein. Schauen Sie euch auf Sky an oder wo auch immer oder warten. Und wir verabschieden uns wieder mit Crash Karma. Ciao. Danke.
Valamagubis.